HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Cordula Hut, Christiane Hillebrand und einer Hörbuchrezension von Ulrich Sonnenschein. Dazu erstmal herzlich willkommen. Wir haben heute ein Hörbuch in eigener Sache mit dabei. Wir stellen eine Koproduktion von HR2 Kultur mit Radio Bremen und dem Hörverlag vor. Ein Hörspiel zum Roman Emma von Jane Austen. Emma ist einer der Klassiker der englischen Literatur. Dann geht es um einen Debütroman der US-amerikanischen Dramatikerin und Schauspielprofessorin Julia May Jonas. Wladimir heißt er. Und im Kinderhörbuch geht es um das Leben in Armut und das Thema Lüge. Wir beginnen mit einem Hörbuch von Leif Rand. Er ist ein deutscher Schriftsteller, wurde 1983 in Frankfurt geboren. Von ihm erschienen sind bereits die Utopien Planet Magnon, Schimmernder Dunst über Kobe County und der London-Roman Leuchtspielhaus. Seine Arbeit wurde zuletzt mit dem Erich-Fried-Preis sowie mit Aufenthaltsstipendien in Japan und Irland ausgezeichnet. Der Verlag Ruf Music hat in seinem Label Tacheles nun den Roman Schimmernder Dunst über Kobe County als Autorenlesung herausgebracht. Das ist ein Roman aus dem Jahr 2011. Dorothee Meyer-Karweg, in was für eine Welt entführt uns denn Kobe County?
Kobe County, das soll so eine fiktive Stadt am Meer sein, die ein bisschen an amerikanische Campusstädte erinnert. Sie kann aber nicht verortet werden, also weder in den USA noch in Deutschland oder anderswo. Die Stadt ist jedenfalls so attraktiv als Wohnort für junge Freiberufler aus aller Welt. Viele Bewohner sind kulturinteressiert, international gut vernetzt. Sie kennen die Welt, jedenfalls die schönen Seiten. Das ist also das Umfeld. Und erzählt wird nun hier das Leben eines jungen Mannes, Wim Anderson, der im Verlauf des Romans ein wenig aus seiner Komfortzone herauskommt bzw. herauskommen muss.
Was ist das denn für ein junger Mann? Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr über ihn als Mensch.
Dieser Wim Anderson ist der Ich-Erzähler. Er ist 26 Jahre alt. Er kommt aus wohlhabendem Hause. Seine Mutter erarbeitet Marketingkonzepte und ist mit einem Hotelbesitzer liiert. Der Vater hat sich eine viel jüngere Freundin geangelt. Und Wim selbst hat auch eine Freundin, Carla, eine Pianistin. Und dann gibt es noch seinen Freund Wesley. Er selbst, also Wim, ist ein Literaturagent. Und dazu hören wir mal einen Ausschnitt gelesen vom Autor selbst.
Die Texte meiner Teenage-Autoren sind voll sprachlicher Wucht. Und sie zeigen uns älteren Jugendlichen, wie sich das Leben der jüngeren Jugendlichen heute anfühlt. Denen scheint ihr Schul- und Ferienalltag mittlerweile wie ein irrer, existenzieller Rausch vorzukommen. Nicht mehr wie die leicht ironische Romantic Comedy, die Wesley und ich noch durchleben mussten. Als Teenager sind wir davon ausgegangen, dass ein Leben in kleinen, in sich abgeschlossenen Episoden stattfindet. Also haben wir uns irgendwann zum ersten Mal verliebt und es zu sinnlichen Knutschszenen auf Wiesen und Anhöhen kommen lassen. Später mussten wir tragische Trennungen hinnehmen und feierten dann aus Trotz ausschweifende Tanzpartys am Strand. Das Prinzip war, dass sich dieser Verlauf regelmäßig wiederholte. Sinnlichkeit, Trennung, Tanzparty. Gut daran ist, dass sich bis heute nie etwas verschlechtert hat.
Tja, und hier hörten wir Leif Rand selbst mit einem Ausschnitt aus seinem Roman Schimmernder Dunst über Kobe County. Und wir hören, die Stimme ist ein bisschen speziell, da hören wir sehr wenig Emotionen. Es liegt in dieser Stimme so ein gewisses Gefühl von gepflegter Langeweile, aber damit passt sie auch sehr perfekt zu diesem Leben in Kobe County.
Gepflegte Langeweile. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht so bleibt, denn für einen ordentlichen Romanplotter braucht man ja irgendwas, was die Idylle dann auch stört. Sie haben ja auch gesagt, dass er auch aus seiner Komfortzone heraus muss.
Ja, so ist es. Zuerst verunglückt schlicht eine Hochbahn der Stadt, die für eines der sichersten Verkehrsmittel gehalten wurde. Und Wim betrachtet dieses Unglück allerdings nur im Fernsehen. Also das erreicht ihn also nicht wirklich. Dann ist er aber selbst direkt betroffen. Seine Freundin macht nämlich per SMS Schluss mit ihm.
Ich habe versucht, es anzudeuten. Jetzt weiß ich es sicher. Mit einem Jungen namens Dustin fängt für mich eine neue Zeitspanne an. Das wird besser für uns beide sein. Ich bleibe deine Vertraute, in allgemeiner Liebe, C. Ich lese die Short Message nur ein einziges Mal. D. die kühle Luft der Klimaautomatik umweht meine blanken Waden und ich denke, dass ich Carla nicht vorwerfen werde, dass sie sich via SMS getrennt hat. Man sollte immer die Wege gehen, die man am virtuosesten geht. Ihre Form ist die SMS. Sie bleibt sich treu. Das ist prinzipiell gut. Mit einer Kritik daran würde ich es mir nur leicht machen. Es liegt hier auch kein Konflikt vor. Es gibt hier auch keinen Grund zur Wut. Vielmehr ist diese SMS, die mich nun etwas fahl auf die Straße hinausblicken lässt, die Folge einer wahrscheinlich klugen Sachentscheidung, kitschlos und individuell. Carla muss von naiver Liebe übermannt worden sein. Sie gesteht es sich ein und zieht Konsequenzen. Im Grunde kann ich mich nicht beklagen. Wir hatten eine wirklich gute Zeit und nicht alle Menschen erleben eine Trennung auf diesem Niveau.
Jetzt haben wir hier nochmal Live Rand gehört, den Autor, der ja hier den Ich-Erzähler verkörpert. Und das klingt ja wirklich wie eingefroren.
Ja, so ein bisschen wie unter Antidepressiva gesetzt. Man möchte diesen jungen Mann, der so abgeklärt über Liebe und Leben nachdenkt, am liebsten schütteln. Ein bisschen mehr herausgerissen aus seiner Lethargie wird er und die ganze Stadt erst, als ein Sturm aufzieht. Und dieser Sturm, der soll so heftig werden, dass man den Bewohnern der Stadt rät, diese Stadt zu verlassen. Wim hat inzwischen eine neue Freundin, die heißt interessanterweise ebenfalls Carla, also ist irgendwie austauschbar. Und die beiden beschließen dann zu bleiben. Sie machen es sich im Hotel von dem Lebensgefährten von Wims Mutter so ein bisschen bequem. Und das ist dann auch alles recht gemütlich, denn auch dieser Sturm ist dann nicht so heftig wie erwartet. Er bringt das Leben des Helden also auch nicht wirklich in Unordnung. Trotzdem, durch diese beinahe Katastrophe spürt man am Schluss des Romans, es könnte für den Helden doch eine Chance sein, aus seiner Agonie zu erwachen.
Jetzt ist dieser Roman ja schon älter, ich hatte vorhin gesagt, aus dem Jahr 2011, also mehr als 10 Jahre alt. Hat es sich denn gelohnt, ihn nach so langer Zeit nochmal jetzt auch als ungekürzte Autorenlesung herauszubringen?
Also für mich war es ein Roman, der seine Kunst erst auf den zweiten Blick beziehungsweise beim zweiten Hören preisgegeben hat. Es ist so eine Parabel auf das Leben einer bestimmten Gesellschaftsschicht, die es sich doch sehr bequem eingerichtet hat, nie wirklich bedroht wurde. Eine Gesellschaft, bei der es mich auch ein bisschen gefriert. Und Leif Rand beobachtet sie, diese Gesellschaftsschicht, ganz genau. Er beschreibt sie, ohne sie zu bewerten, also sehr lakonisch. Und man spürt nur so einen ganz leichten Hauch von Ironie. Der Roman, ja, ist über 10 Jahre alt. Und inzwischen sind ja viele Dinge geschehen, die viele von uns sehr aufgerüttelt haben. Vor allen Dingen jetzt eben der Krieg in der Ukraine, der so unendliches Leid über die Welt bringt. Und da wirkt dieses Cobey County wie aus einer anderen Zeit. Damit ist dieser Roman so ein bisschen auch ein Mahnmal, uns den ernsten Fragen der Zeit zu stellen.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Schimmernder Dunst über Cobey County, so heißt das Hörbuch von Leif Rand, eine Autorenlesung, eine MP3-CD, 4 Stunden 43 Minuten Hörzeit, zum Preis von 12 € zu bekommen. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Roof Music Tacheles. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wladimir, so heißt der Debütroman der US-amerikanischen Dramatikerin Julia May Jonas. Julia May Jonas hat literarisches Schreiben studiert und unterrichtet Schauspiel am Skidmore College in New York. Dort lebt sie auch mit ihrer Familie. Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben, der bei Random House Audio auch als Hörbuch erschienen ist, gelesen von Martina Gedeck. Worum es geht, das erzählt uns jetzt Ulrich Sonnenschein. Er hat sich die Lesung des Romans angehört und lässt uns als erstes einen kurzen Ausschnitt hören.
Als Kind habe ich alte Männer geliebt. Und ich merkte, sie liebten mich auch. Sie liebten, wie eifrig ich versuchte, ihnen zu gefallen und wie sehr ich mir wünschte, dass sie Gutes von mir dachten. Sie zwinkerten mir zu und fanden mich altklug. Ich begegnete ihnen in der Kirche und bei Familientreffen. Sie waren die Freunde der Eltern meiner Freundinnen. Sie waren die Ehemänner meiner Ballettlehrerin, Mathelehrerin, Geschichtslehrerin. Ihre Anerkennung machte mich glücklich.
Ruhig, besonnen und mit dem Anspruch authentischer Verlässlichkeit beginnt Martina Gedeck die Lesung des Romans und ändert diese Haltung in den kommenden 8 Stunden nicht. Sie lässt keine Aufregung in der Stimme zu, selbst wenn die Handlung dramatisch wird, rutscht aber auch niemals ab in einen tonlosen Vortrag, der den Zuhörer verlieren könnte. Mit ihr haben wir eine feste Größe, etwas, an das wir uns halten können, bei der Sprunghaftigkeit der Erzählerin Julia May Jones. Martina Gedecks Empathie gilt nicht nur dem Text, sondern vor allem uns, unserer inneren Leserstimme. Einer Stimme, die wahrnimmt, was sie auf dem Blatt vorfindet, sich aber nicht einmischt, keine Nuancen setzt oder in der Betonung Bedeutungen festlegt. Der Text bleibt als Text offen und wird nicht zu einer Art bühnenlosem Theaterstück. Das ist vor allem dann sehr angenehm, wenn man dieses Hörbuch in großen Einheiten hört, auf langen Fahrten zum Beispiel oder in schlaflosen Nächten. Denn dazu ist dieser psychologisch einfühlsame Text ungeheuer gut geeignet.
Der alte Mann, den ich im Sinn habe, kennt keine Welt oder kann sich keine vorstellen, die nicht komplett und absolut vom Prinzip des Wollens und Bekommens beherrscht wird. Und natürlich sehnt er sich nach der Hingabe einer Sexualpartnerin. Und sei es nur in der Vorstellung, im blauen Licht eines Fernsehschirms.
Diese imposante Frau, die uns da unverlogen ihre Geschichte erzählt, ist Ende 50, Literaturprofessorin an einem kleinen College an der Ostküste der USA und darin der Autorin Julia May Jones nicht unähnlich. Ihr unaufgeregter Alltag allerdings kommt durcheinander, als ihr Mann, ebenfalls Professor am selben College, von einer Studentin, mit der er einmal ein Verhältnis hatte, angezeigt wird. Unzucht mit Abhängigen, das ist ein Straftatbestand, den es damals noch gar nicht gab. Und so ist sich John ziemlich sicher, den Prozess, wenn es überhaupt dazu kommt, für sich entscheiden zu können. Für seine Frau aber beginnt damit eine Reise in die Sphäre der eigenen Wunscherfüllung. Nicht, weil sie von der Affäre schockiert ist, auch sie hatte immer wieder eigene Begegnungen, sondern weil sie Wladimir begehrt, einen 20 Jahre jüngeren Gastdozenten und gefeierten Romanautor.
Während ich dies schreibe, schaue ich auf Wladimirs wohlgeformten, bronzefarbenen, gegen die Stuhllehne gesunkenen Kopf. Seine Stirn ist ausladend. Man könnte sie auch vorspringend nennen. Das Licht fällt auf die straff gespannte Haut über den maskulin wulstigen Stirnbeinen. Er ist 40 und gehört zu der Sorte Mann, deren Gesicht erst schmaler wird und dann weich. Das graublonde Haar erinnert an zerzaustes Heu. Noch ist es üppig, doch jetzt schon droht es, in späteren Jahren schütter zu werden und auszufallen. Er schläft im Sitzen. Ich streiche mit den Fingern über die fedrig weichen Haare, so leicht wie ein winziges, zurückhaltendes Insekt.
Das Begehren, das für Männer selbstverständlich Teil ihres Strebens zu sein scheint, ist etwas, das ihr zu denken gibt. Wladimir ist jung, gut aussehend, mit einer psychisch labilen Frau verheiratet und Vater eines Kleinkindes. Sie haben nichts gemein, außer der Liebe zur Literatur. Nach 2 kleineren Achtungserfolgen versucht sie sich an einem neuen Roman und findet auch hier ein Medium der Reflexion und Auseinandersetzung mit ihrer Lebenssituation als Ehefrau und Mutter einer erwachsenen Tochter. Der Skandal um ihren Mann führt sogar dazu, dass man ihr, der bei den Studenten beliebten Professorin, nahelegt, zu kündigen.
Nach den Martinis und 2 Flaschen Rotwein hatte ich einen uralten, mit Ahornsirup versetzten Whisky entdeckt, den wir nun pur tranken. Ich malte mir aus, wie ich mit jeder wellenartigen Bewegung den ganzen Frust und alle negativen Empfindungen aus meinem Inneren heraufholte und aus mir herausschleuderte, zurück in den Äther. Sollte das Universum ihn absorbieren? Und dann sagte sie, ich habe gehört, dass Sie aufhören sollen. Das stimmt. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie krank ich das finde. Ehrlich, es macht mich so unglaublich wütend. Danke, sagte ich.
Und dann, in dem Moment, in dem sie sich über ihre Situation klar wird und der Skandal klein und unbedeutend erscheint, kommt die Studentin selbst zu Wort. Um sich selbst zu finden, hatte sie keinen anderen Ausweg gesehen, als ihren Professor anzuzeigen. Nun rückt sie einiges gerade, das sich auch in uns zu einem falschen Bild zusammengesetzt hatte.
Es hatte psychische Langzeitfolgen, sagt sie im Verlauf des Abends. Ich war so jung, sagt sie. Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, sagt sie. Und ich habe erst sehr viel später begriffen, was es mit mir gemacht hat. Ich höre mir alles an. Sie möchte Zeugnis ablegen und ich gebe ihr gern die Gelegenheit. Geht es Ihnen besser? Frage ich. Meistens, sagt sie. Beim Abschied berühre ich sie an der Schulter und sage, Sie haben noch alles vor sich.
Ulrich Sonnenschein besprach Wladimir von Julia May Jonas aus dem Amerikanischen von Eva Bonnet, gelesen von Martina Gedeck. Es sind 8 CDs, 9 Stunden, 8 Minuten Laufzeit ganz genau, zum Preis von 24 € und erschienen bei Random House Audio. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit zur Rubrik in eigener Sache. Das heißt, es geht um eine Produktion, in der HR2 Kultur mitgewirkt hat, und das ist das Hörbuch Emma von Jane Austen. Jane Austen hat Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt. Sie ist in Hampshire aufgewachsen, im elterlichen Pfarrhaus, und hat nie selbst geheiratet. In ihren Romanen thematisiert sie die wohl kaschierten Abgründe des englischen Landadels mit feiner Ironie und Satire. Auf den ersten Blick sind es konventionelle Liebesgeschichten, die sie schreibt, aber ihr psychologisches Feingefühl und ihre lebendige Sprache machen diese Geschichten zu einer spannenden Lektüre. Vor einigen Jahren wurde Jane Austen auch vom Kino wiederentdeckt und auch im Hörverlag sind einige ihrer Romane als hochkarätige Hörspielinszenierungen erschienen. Und jetzt zu mir ins Studio gekommen ist die HR2-Hörspielredakteurin Cordula Huth. Sie verantwortet die Hörspielreihe zum Gesamtwerk Jane Austens. Erstmal herzlich willkommen. 5 Romane liegen ja bereits als Hörspiele vor, denn seit 2 Jahren bringt der Hessische Rundfunk jeweils zu Ostern und zu Weihnachten ein neues Hörspiel von Jane Austen heraus. Begonnen hat die Reihe 2019 mit Northanger Abbey, dann erschien Verstand und Gefühl, gefolgt von Mansfield Park. Danach erschien aktuell das für den Deutschen Hörbuchpreis nominierte Hörspiel Überredung und nun ganz frisch Emma. Cordula Huth, was erwartet uns denn diesmal?
Ja, die Romanwelt von Jane Austen hat es uns ja tatsächlich angetan und wir sind inzwischen mit Emma bei Austens Spätwerk angekommen. Während in Northanger Abbey ja noch ganz en passant über Gruselliteratur der Zeit gescherzt wird, verhandelt Jane Austen natürlich in allen von Ihnen ja auch schon bereits genannten Romanen vor dem Hintergrund der damaligen gesellschaftlichen Lebensrealität eine der relevantesten Fragen im Leben überhaupt, nämlich wer sich mit wem verbindet, also die Frage, mit wem man warum sein Leben verbringen möchte und was es für diese wichtige Auswahl alles zu berücksichtigen gilt. Dass in dieser Frage nicht alle Blütenträume reifen können, versteht sich natürlich von selbst. Denn in England zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben nicht nur der persönliche Charakter der Figuren, sondern vor allem auch Stand und Wohlstand einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der Partner.
Sind denn alle Ihrer Romane so ähnlich stofflich?
Ich denke in dieser Hinsicht schon. Es sind alles Liebesromane. Und der gesellschaftliche Ausschnitt, den Austen jeweils wählt, ist ebenfalls ähnlich. Sie erzählt aus ihrem eigenen bürgerlichen Umfeld heraus, also über die Kreise, in denen sie sich besonders gut auskennt. Sie ist sich ihrer Sache einfach hier sehr sicher. Und das ist wiederum ihr persönliches Talent. Den Ton ihrer Romane hat sie auch zu einer wahren Meisterschaft gebracht. Die Figuren werden dadurch sehr plastisch, was natürlich toll fürs Hörspiel ist und sicher auch ein Grund für die zahlreichen Filmadaptionen, die Sie erwähnt haben. Austen zeigt ihre Figuren sehr menschlich und bei ganz Alltäglichem. Im Fall Emma hat sie ihre Heldin allerdings auffällig anders gestaltet als in den früheren Romanen. Emma ist aus, ja, wie sagt man, gutem Hause und kann es sich erlauben, sich eben gerade nicht zu verheiraten. Sie lebt mit ihrem schon recht ältlichen Papa zusammen, um den sie sich zwar liebevoll kümmert, aber sie langweilt sich eben auch entsetzlich. Sie ist 21 Jahre jung und wie gesagt so gar nicht an Männern interessiert.
Jetzt haben wir ja schon zweimal erwähnt, dass Jane Austen Liebesgeschichten schreibt. Wie kommt denn jetzt die Liebe in diesen Roman Emma, wenn die Hauptfigur doch gar nicht beteiligt ist?
Ja, der Clou ist, dass Emmas Lieblingsbeschäftigung die Kuppelei ist. Gleich zu Beginn hat sie zum Beispiel ihrer Ansicht nach die Haushälterin Miss Taylor buchstäblich an den Mann gebracht. Vielleicht hören wir mal in einen ersten Ausschnitt rein. Es spricht Emma hier mit ihrem Vater und dem Freund der Familie Mr. Knightley.
Mr. Knightley hat immer etwas an mir auszusetzen. Im Spaß natürlich, lieber Papa. Alles nur im Spaß. Wir sagen uns immer offen die Meinung.
Emma weiß genau, dass ich hier niemals schmeichle, aber ich hatte wirklich an niemanden im Besonderen gedacht.
Gut. Sie wollten von der Hochzeit hören und ich berichte Ihnen gern davon, denn wir haben uns alle ganz reizend benommen. Alle waren pünktlich, zeigten sich von ihrer besten Seite, keine Tränen, kaum lange Gesichter.
Die liebe Emma. Sie trägt alles so gefasst. Aber in Wirklichkeit, Mr. Knightley, geht ihr der Verlust Miss Taylors sehr nah. Und ich bin sicher, sie wird ihr viel mehr fehlen, als sie ahnt.
Es ist ganz ausgeschlossen, dass eine solche Freundin Emma nicht fehlen sollte. Aber sie weiß auch, wie erfreulich es für Miss Taylor sein muss. In ihrem Alter Herrin eines eigenen Zuhauses und unter so günstigen Bedingungen für ihr Leben versorgt zu sein. Alle wahren Freunde von Miss Taylor können nur froh sein, dass sie sich so glücklich verheiratet hat.
Und einen weiteren Anlass zur Freude für mich haben Sie noch vergessen. Und zwar einen ganz besonderen, dass ich nämlich die Ehe vor 4 Jahren zustande gebracht habe.
Ach, mein Kind, wenn du nur nicht immer Heiratspläne schmieden und Voraussagen machen würdest. Denn alles, was du sagst, geht in Erfüllung. Lass bitte die Finger davon.
Für mich selbst will ich das gern versprechen, Papa. Aber für andere Leute muss ich unbedingt weiter Heiratspläne schmieden. Das ist das größte Vergnügen der Welt. Und dann noch nach diesem Erfolg.
Die Emma, die klingt ja wirklich wunderbar jung. Also wenn ich das jetzt richtig zugeordnet habe, dann waren das jetzt Laura Balzer als Emma und dann haben wir noch Udo Warmeling und Michael Rotschopf gehört.
Ja, genau. Und wir haben hier auch einen ersten Eindruck bekommen, wie sich Emma tatsächlich als Matchmakerin auch selbst empfindet. Sie ist von Austin als Heiratskupplerin erdacht worden und agiert in diesem Hobby auch ausgesprochen selbstbewusst. Und die Ironie, die ja bei Austin immer mitschwingt, besteht diesmal schmerzhafterweise auch darin, dass Emma mit ihrer Auswahl leider immer auf dem Holzweg ist und ihren armen, ja man muss schon sagen, Opfern nicht gerade eine Hilfe ist. Besonders hat das ihre arme Freundin Harriet auszubaden.
Gibt es denn jetzt auch einen klassischen Plot bzw. einen Spannungsbogen?
Ja, durchaus. Das wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten, aber wir fiebern immer mit, wie es ausgeht, wie zum Beispiel es der armen Harriet ergehen wird, die von Emma mal in diese oder jene Hände geschickt wird. Außerdem irrt sich Emma ja ständig, sodass es zu diversen Pannen kommt und sie weiß auch über sich selbst schlecht Bescheid. Vor allem besteht das Austensche Talent darin, die Figuren sehr lebendig und plastisch zu zeichnen. Und dabei geht sie mit dieser tollen, gedrechselten Sprache um, die wir heute ja kaum noch hören. Das finde ich persönlich einen großen Genuss, abgesehen von der Bearbeitung und Inszenierung durch Christiane Ohaus, die gerade mit einem anderen Klassiker, nämlich mit Jenseits von Eden von John Steinbeck, den Deutschen Hörbuchpreis im Hörspiel gewonnen hat. Christiane Ohaus hat sich für Emma ein wirklich tolles Ensemble zusammengestellt und sie hat sich neue Musik von Michael Riesler komponieren lassen und auch einspielen. Und ich hätte noch einen zweiten Ausschnitt dabei, der sowohl den musikalischen Klang als auch die bisher noch nicht erwähnte Erzählerin Katja Riemann abbildet. Wir hören erneut das zentrale Gesprächspaar Emma und Mr. Knightley, weil ich es einfach so klasse finde, mit welcher emanzipierten Entschiedenheit Emma in der Lage ist, für ihre Sache einzutreten.
Ich weiß, dass ein Mädchen wie Harriet genau der Typ ist, auf den die Männer fliegen. Wenn Sie selbst jemals heiraten sollten, sie ist genau die richtige Frau für Sie.
Ich muss schon sagen, Emma, wenn ich höre, wie du deinen Verstand missbrauchst, bin ich fast geneigt, dir zuzustimmen. Lieber gar keinen Verstand haben, als ihn so falsch anzuwenden wie du.
Natürlich.
Im Zustand der Verärgerung hatten sie sich getrennt. Daher machte es Emma eine besondere Freude, für den nächsten Tag Mr. Knightley offiziell zum Dinner einzuladen. Es war Zeit, dass er spürte, dass sie den Streit vergessen wollte. Sie hoffte, es würde zur Wiederherstellung ihrer Freundschaft beitragen, dass sie bei seinem Eintritt eins der Kinder ihrer Schwester auf dem Arm hatte. Das jüngste, ein hübsches Mädchen von etwa 8 Monaten, das sich mit dem größten Vergnügen von seiner Tante herumschwenken ließ. Es half auch wirklich.
Wenn du dich in deinem Urteil über Männer und Frauen ebenso sehr von natürlichen Regungen und in deinem Umgang mit ihnen so wenig von Launen und Einbildungen leiten ließest wie bei Kindern, dann wären wir uns immer einig.
Natürlich. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind immer meine Schuld.
Ja, und aus gutem Grund.
Ich war 16, als du geboren wurdest.
Zu der Zeit war ihr Urteil meinem zweifellos sehr überlegen. Aber hat mein Urteilsvermögen in den 21 Jahren, die seitdem vergangen sind, nicht erheblich aufgeholt?
Ja, erheblich.
Aber doch nicht genug, um auch einmal recht zu haben, wenn wir verschiedener Meinung sind.
Ich habe dir immer noch 16 Jahre Erfahrung voraus und bin keine hübsche junge Frau und kein verwöhntes Kind.
Ja, es war gar nicht leicht, aus diesen 4 CDs 2 Ausschnitte auszuwählen, weil natürlich auch die anderen DarstellerInnen im Ensemble ihre Sache sehr toll machen. Das Hörbuch hat übrigens auch eine wirklich sehr schmuckvolle Verpackung. Da hat der Verlag sich richtig Mühe gegeben und investiert. Ein sehr umfangreicher, unheimlich kenntnisreicher Artikel von Christian Grave, dem Übersetzer und Biograf von Jane Austen, ist ebenfalls im Booklet enthalten. Und für wahre Austen-Fans darf ich vielleicht schon die nächste und letzte Hörspieladaption ankündigen.
Ja, gerne.
Den Abschluss der Reihe aller Austen-Romane als Hörspiele bildet Stolz und Vorurteil, das wir jetzt zu Ostern über die Feiertage, also am Samstag vor Ostern, Ostersonntag und Ostermontag, jeweils um 14.04 Uhr, früher hätte man gesagt Uhr senden. Also dort findet die Hörspielpremiere statt und für die Dauer von 4 Monaten ist das Stück bereits ab der Woche vor Ostern in der kostenfreien ARD-Audiothek-App zu hören. Das Hörbuch erscheint anschließend im Sommer wieder als schmuckvolles Hörbuch beim Hörverlag und dann ist die 6-teilige Reihe tatsächlich komplett.
Und dann sprechen wir wahrscheinlich wieder darüber. Vielen Dank, Cordula Huth. Wir sprachen über das Hörspiel nach dem Roman Emma von Jane Austen aus dem Englischen von Christian und Ursula Grave. Ein Hörspiel mit Katja Riemann, Laura Balzer, Gerd Warmeling, Michael Rotschopf, Leonie Reiner und anderen. Regie Christiane Uhaus, Musik Michael Riesler. Es sind 4 CDs, 5 Stunden, 11 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Eine Koproduktion von HR2 Kultur, Radio Bremen und der Hörverlag. Im Kinder- und Jugendhörbuch, das wir Ihnen heute vorstellen möchten, geht es um eine Geschichte der englischen Kinderbuchautorin Lisa Thompson. Lisa Thompson hat erst beim Radio gearbeitet, bevor sie angefangen hat, Bücher zu schreiben. Ihr Debütroman hieß The Goldfish Boy und wurde unter anderem für die Carnegie Medal und den Waterstone Children's Book Prize nominiert. Der neue Kinderroman heißt Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog. Dorothee Meyer-Karwig, wer belügt denn hier die gesamte Welt?
Das ist der 12-jährige junge Cole, aus dessen Perspektive wir die Geschichte auch erzählt bekommen. Er lebt mit Vater, Mutter und der 3-jährigen Schwester Mabel in England. Die Familie ist ziemlich arm. Der Vater arbeitet als Hausmann, sorgt also für die beiden Kinder. Die Mutter hat einen Job bei einem Museum. Befreundet ist dieser Cole mit einem jungen Mason, der so ein bisschen das Gegenteil von Cole ist, nämlich superreich, aber dafür haben die Eltern nie Zeit für ihn. Naja, die Situation verschärft sich für Cole, als die Mutter arbeitslos zu werden droht. Das Museum muss nämlich schließen, da kaum jemand hingeht, es gibt zu wenig Geld für Werbung. Das macht Cole natürlich noch unglücklicher. Schon jetzt können sie die Heizung zu Hause nicht reparieren lassen, also es ist im Reihenhaus richtig kalt und Cole kann auch nicht mit auf die Schulausflüge.
Also das ist schon eine bittere Situation für ein Kind, also trotz der liebevollen Familie.
Ja, genau. Und die Geschichte nimmt dann Fahrt auf, als eine ehemalige Schülerin die alte Schule besuchen will. Es ist nun eine berühmte Künstlerin, Marika heißt sie, und sie will in Coles und Masons Klasse beim Malunterricht zusehen. Und Cole weiß nicht so, was er malen soll und malt dann einfach den blauen Himmel mit sich kreuzenden Kondensstreifen und aus Versehen fasst er zu beiden Seiten in die nasse Farbe, sodass seine Handabdrücke rechts und links zu sehen sind. Und so sieht die Künstlerin das Bild und ist verzückt. Und da hören wir mal rein, es liest Julian Greis.
Ich kann es sehen, flüsterte sie. Ich kann genau sehen, was du vorhattest.
Das können Sie? Krächzte ich und sah wieder auf die Leinwand hinunter. Auf die Leinwand voller leuchtend blauer Farbe mit 2 Handabdrücken auf beiden Seiten und einem weißen Kreuz in der Mitte. Ich machte mich auf eine Standpauke gefasst und darauf, dass mich alle auslachen würden. Aber Marika nickte.
Das bist du, stimmt's? Das Blau bist du. Du hältst dein Leben, deine Welt in den Händen.
Ich blinzelte. Sie sprach wohl von meinen Fingerabdrücken an den Seiten. Oh, da habe ich es bloß in die Hand genommen und aus Versehen.
Es ist...
Es ist, unterbrach mich Marika und legte die Hand auf ihr Herz. Es ist unglaublich. Es erzählt mir eine Geschichte. Echt? Fragte ich.
Ja, und so beginnt dann eine unglaubliche Geschichte, denn die Künstlerin verkauft dieses Bild in ihrer Galerie für 1.000 Pfund.
1.000 Pfund für den Jungen und die Familie, das hört sich doch erstmal gut an.
Ja, aber auch diese 1.000 Pfund helfen der Familie noch nicht wirklich weiter. Immerhin soll das Museum ja bald schließen und als die Mutter von der Arbeit kommt, fragt Cole da nochmal nach.
Bist du sicher, dass es nichts gibt, was die Schließung verhindern würde? Fragte ich. Ja, Cole. Die Entscheidung ist gefallen. Wir können nichts mehr tun. Obwohl Dr. Sabine heute sagte, wir müssten eben einfach schnell ein Enigma in Öl entschlüsseln. Dann wären alle unsere Probleme gelöst. Sie schnaubte und schenkte mir ein halbherziges Lächeln. Ein Enigma in Öl? Fragte ich. Was ist das? Das ist ein altes Gemälde, das dem Museum Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Künstler namens Basil Warrington Jones geschenkt wurde. Er war damals einer der wichtigsten Wohltäter des Museums. Das Gemälde verursachte große Aufregung, denn es war mit einer Botschaft versehen. Derjenige, der die 4 versteckten Hinweise auf dem Gemälde entdeckte, würde einen unglaublichen Schatz finden. Seitdem haben viele versucht zu enträtseln, wo der Schatz versteckt ist, doch niemand hat etwas gefunden. »Wann hat es jemand zum letzten Mal versucht?«, fragte ich. Mom runzelte die Stirn. »Oh, das ist schon Jahrzehnte her. In den 60ern, glaube ich. Das Problem ist, dass niemand wirklich wusste, wo nach dem Schatz gesucht werden sollte. Es fehlte ein erster Hinweis, der die Leute auf die richtige Spur gebracht hätte. Der Schatz, sofern es ihn gibt, könnte überall sein. Ich vermute ja, das alles war nur ein schlauer Scherz, den sich der Künstler ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit für sein Gemälde zu bekommen.«
Ja, das glaubt Cole aber nicht und er hat dann eine Idee. Er will das Rätsel lösen und den Schatz finden, um seinen Eltern zu helfen. Mason und die schlaue Isla aus seiner Klasse helfen bei der Schatzsuche. Es ist aber schon ein ziemlich vertracktes Rätsel. Das ist also so der zweite Erzählstrang dieser Geschichte. Zurück zum ersten. Coles Bild hat ja einen riesen Eindruck auf die Künstlerin Marika gemacht und sie fordert nun von Cole, dass er sofort weitermalt. Das neue Bild soll dann versteigert werden, aber jetzt fällt dem armen Cole partout nichts mehr ein. Und da er aber doch gesehen hat, wie die Eltern sich über die 1.000 Pfund gefreut haben, kommt er auf eine ganz blöde Idee. Und so kommt es dann zum Titel der Geschichte. Er belügt nämlich die ganze Welt. Das kommt dann aber raus und das wird dann schon ziemlich peinlich für ihn.
Dass sich aber um eine Kindergeschichte handelt, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Sache noch mal gut ausgeht, oder?
Ja, so ganz unbeschadet kommt aus dieser Nummer nicht raus. Gelogen ist gelogen. Aber das Rätsel im Museum, das können die 3 Kinder lösen. Und damit wird dann Coles Familie zwar nicht super reich, aber so die schlimmste Armut kann abgewendet werden. Also es kommt dann doch noch zum Happy End.
Also es ist eine Kindergeschichte, in der es um den Gegensatz von arm und reich geht und was das für ein Kind bedeuten kann.
Ja, und es geht auch ums Lügen und es geht um wahre Freundschaft. Nämlich Mason und Isla halten zu jeder Zeit zu Cole. Es geht aber auch um diesen vollkommen verrückten Kunstmarkt und um Eltern, die sich vom Erfolg ihres Kindes blenden lassen. Und es mit so großen Erwartungen unter Druck setzen, denn das tun die Eltern von Cole. So ganz unschuldig sind sie an der Misere ihres Sohnes nämlich nicht.
Gelesen wird das Hörbuch von Julian Greis. Wir haben ihn 2 gehört und er klingt in den Ausschnitten, finde ich, doch sehr engagiert. Wie gefällt er Ihnen denn über die gesamte Strecke?
Also ich habe schon Kindergeschichten von ihm gehört, in denen er mir zu kreischig laut wurde. Aber hier dreht er nicht so auf und seine stimmliche Bandbreite ist schon groß. Was bleibt, ist die durchaus jugendliche, recht hohe Stimme, passend zu Cole vor dem Stimmbruch. Aber er kann auch die 3-jährige Mabel stimmlich gut präsentieren oder auch Erwachsene. Das heißt, egal ob in Dialogen oder im reinen Erzähltext, er nimmt mich eigentlich sehr gut mit. Seine Lesung ist sehr unterhaltsam. Das ist ein Extraplus dieser spannenden Geschichte für Kinder ab 8, die auch von Erwachsenen gewinnbringend anzuhören ist.
Also eine Empfehlung. Wir sprachen über Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog von Lisa Thompson, gelesen von Julian Greis. Eine MP3-CD 5,5 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 17 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 8 Jahren, erschienen bei der Hörkompanie. Dieses Hörbuch kam auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom April. Wir verabschieden uns. Am Mikrofon heute waren Dorothee Meyer-Karweg, Cordula Huth, Ulrich Sonnenschein und mein Name ist Christiane Hillebrand. Tschüss und ein schönes Wochenende.